HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Ein vielfältiges Land abseits der Konflikte. Das präsentierte der Israel-Tag in Frankfurt. Jung, Deutsch, Jüdisch. Die Ferienlager der jüdischen Zentralwohlfahrtsstelle helfen jungen Juden bei der Suche nach der eigenen Identität. Und Keshet heißt Regenbogen, der Verein für queeres Judentum. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich dann Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Behauptung, dass die Bibel frauenfeindlich sei. Zu unserem ersten Beitrag. An der Frankfurter Hauptwache mitten in der Innenstadt wehten in dieser Woche Israel-Fahnen. Ein durchaus ungewöhnliches Bild. Einmal im Jahr lädt die Organisation ILI zu ihrem Israel-Tag. ILI steht für I Like Israel. Gefeiert wurde in diesem Jahr speziell der 71. Geburtstag des Staates Israel. Es gab Musik, Infostände und fantastisches Wetter. Zu einem Lebensgefühl wie in Tel Aviv fehlte eigentlich nur noch das Meer.
Musik vom wahrscheinlich bekanntesten israelischen Popstar, der Eurovision-Gewinnerin Netta Barzilai, dröhnt aus den Lautsprechern über die Hauptwache. Kinder springen auf einer kleinen Hüpfburg umher. Vor dem Stand mit koscheren Falafeln und Rindfleisch hat sich eine lange Schlange gebildet. Hadassi Grubstein, Chefin des Standes, erklärt, was das Besondere an koscherem Fleisch ist.
Das fängt schon an bei der Züchtung. Man wird Acht geben, was die Kühe essen. Sie dürfen kein Antibiotikum bekommen. Jede Kuh, die geschlachtet wird, wird untersucht, dass der Magen halt, dass das Kuh gesund ist, dass sie nichts Falsches gegessen hat. Dann ist immer ein Rabbiner dabei, damit das Tier keine Tierquälerei, das heißt, der Tier wird sofort tot. Das merkt man auch an dem Geschmack von dem Fleisch. Das ist halt wirklich tolle Qualität. Das ist kein Wasser drin, das ist wirklich pures Fleisch.
Auf der Bühne beten derweil die Rabbiner der jüdischen Gemeinde Frankfurt, Avichai Appel und Joachim Susson, ein Gebet für den Staat Israel. Sie weisen darauf hin, dass dieses Gebet nicht nur für die Juden und Jüdinnen in Israel gebetet wird, sondern für alle Menschen, die im jüdischen Staat leben. Ein paar Meter weiter können sich die Besucherinnen und Besucher des Israeltags über Austauschprogramme und Reisen nach Israel informieren. Oder diversen Nippes kaufen, von einer Kippa mit dem Logo des Fußballvereins Bayern München über Israel-Schlüsselanhänger bis zu israelischen Chips ist alles dabei. Den Stand betreut unter anderem Lawrence Dedonche Amos aus dem Vorstand der jüdischen Gemeinde Gießen. Mitten in der Frankfurter Innenstadt Kippot, die Kopfbedeckung für jüdische Jungs und Männer, verkaufen zu können, findet er
absolut fantastisch. Und das sollte in Deutschland Normalität sein.
Israel ist für Dedonche Amos
ein Rückzugsort, eine gewisse Heimat und in Tel Aviv viel Spaß.
Veranstalter Sascha Stawski möchte das abbilden und bereitet den Tag jedes Jahr mit viel Engagement vor. Sein Ziel? Israel abseits des palästinensisch-israelischen Konfliktes zeigen.
Es geht uns darum, wirklich die Vielfältigkeit des Landes darzustellen. Israel ist bunt, Israel ist eine Start-up-Nation. Israel ist, wenn man vor Ort ist, so viel mehr als ein Konfliktland. Und genau das wollen wir hier feiern. Wir wollen dieses Lebendige. Wir wollen das Gefühl, wenn man am Strand sitzt. Wir haben hier vorne eine Beach-Lounge aufgebaut. Wir haben hier vorne einen Marktplatz aufgebaut, der so richtig bunt reflektiert, was man in Israel auf dem Markt eben finden kann.
Stawski wünscht sich, dass Menschen auf der Veranstaltung miteinander in Kontakt kommen, Israel und jüdische Kultur kennenlernen. Dass auf der Hauptwache israelische Fahnen wehen.
Das ist ein Statement, ganz klar. Frankfurt hat eine starke Partnerschaft mit Tel Aviv, aber vor allen Dingen ist Frankfurt für uns eine bunte Stadt, eine lebendige Stadt. Da gehört eben Israel auch mit dazu.
Das finden nicht alle gut. Und so wird die Veranstaltung durch ein paar Free-Palestine-Rufe gestört. So fröhlich der Israel-Tag erscheint, Sicherheit spielt eine große Rolle bei Veranstaltungen rund um das Land.
Wir haben tatsächlich im Vergleich zu vergangenen Jahren heute wesentlich mehr Polizei. Aber es ist leider halt auch so, dass in den letzten Tagen, Wochen und Monaten sich die Anzahl an antisemitischen Vorfällen hier in Deutschland leider doch sehr deutlich vermehrt hat.
Schirmherren der Veranstaltung sind Ministerpräsident Volker Bouffier und der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Letzterer ist wie in den vergangenen Jahren auf dem Israeltag zu Gast.
Tatsächlich sind Frankfurt und Tel Aviv als Bankenzentrum wunderbare Skyline, sehr, sehr ähnlich. Ein Ding haben die uns voraus, natürlich in Tel Aviv. Die haben ein wunderbaren Strand und wir haben kein Meer, sondern nur den Main.
Am Dienstag wurde in der Frankfurter Innenstadt der alljährliche Israel-Tag gefeiert. Da schwang viel mit vom Lebensgefühl der israelischen Metropole Tel Aviv. Nur das Meer fehlte. Immerhin hatte Veranstalter Sascha Stawski am Strand von Tel Aviv Muscheln gesammelt und sie rund um die Liegestühle verteilt, die an der Frankfurter Hauptwache aufgestellt waren. Pola Natusius hat den Israel-Tag für uns beobachtet. Die Frage, wer bin ich eigentlich, die stellt sich wohl für alle Jugendlichen. Für junge Juden ist die Frage vielleicht besonders schwer zu beantworten, weil jüdisches Leben in Deutschland noch immer nicht einfach nur normal ist und auch junge Juden immer wieder wegen ihrer Religion angefeindet werden. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland lädt in jedem Jahr jüdische Jugendliche zu Feriencamps nach Bad Sobernheim ein. Ein guter Ort, um den Fragen nach der eigenen Identität nachzugehen.
Es ist drückend heiß an diesem Nachmittag im Max-Wilner-Heim in den Hügeln über Bad Sobernheim. Trotzdem hat sich eine kleine Gruppe Jugendlicher zum Batiken im Garten vor dem Haus versammelt.
Dort, wo ihr Schnur hinmacht und zuknotet, wird es am Ende keine Farbe haben. Und dort, wo ihr das nicht zuknotet, wird es dann halt am Ende bunt. Versteht ihr?
Nein.
Guck mal, wenn ihr hier eine Murmel hinmacht und dann zuknotet und wenn es dann aufgeht, habt ihr dann so einen weißen Kreis. Dort, wo die Schnur das zugebunden hat.
Batiken ist zwar kein jüdisches Kunsthandwerk, das Feriencamp an sich ist es aber durchaus, sagt Susanne Benisri, Erziehungsreferentin der jüdischen Gemeinde Mannheim. Sie betreut seit vielen Jahren die Sommercamps der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Der typische Tagesablauf einer Machane, so heißt das Sommercamp auf Hebräisch, sieht so aus.
Wir stehen morgens auf und bevor wir zum Speisesaal gehen, trifft man sich und macht ein kurzes Gebet, sodass man den Tag einfach nicht so startet, sondern sich erstmal sammelt und dann gemeinsam in den Speisesaal geht und dann setzt man nicht einfach hin und isst, sondern man macht erst die Bracha, den Segensspruch auf das Brot und dann isst man und am Ende macht man alle zusammen noch das Tischgebet und dann stehen wir es auf und gehen zum Sport.
Aus Hessen waren im letzten Jahr rund 30 von 110 Jugendlichen dabei und auch in diesem Jahr werden es ähnlich viele sein. In Hessen leben rund 10.000 Menschen jüdischen Glaubens, verglichen mit anderen Religionsgruppen eine kleine Minderheit. Aber genau deshalb sei es für die Jugendlichen wichtig zu erfahren, dass Jüdischsein eben auch ganz normal ist, sagt Susanne Benisri. Denn das sei ein Gefühl, das viele jüdische Kinder und Jugendliche im Alltag nicht kennen.
Es ist nichts Besonderes, hier jüdisch zu sein, weil jeder jüdisch ist. Es ist nichts Besonderes, ein Kippa zu tragen. Es ist nichts Besonderes, Koscher zu essen. Es ist ganz normal, dass wir hier Schabbat feiern. Es ist eine gewisse Normalität, die wir sonst nicht haben. So ein bisschen alienmäßig zu sein mit der Religion, das passiert hier nicht. Das hört sich sehr profan an, aber das macht extrem viel aus, dass man diesen Punkt hier überhaupt nicht wahrnehmen muss.
Häufig wissen die Jugendlichen zwar, dass sie jüdisch sind, aber nicht genau, was es bedeutet. Die Sommercamps der Zentralwohlfahrtsstelle sind eine gute Gelegenheit, mal hineinzuschnuppern. Und wer einmal kommt, kommt meist immer wieder. So wie Hanna Feiler, die ihre ersten Erfahrungen mit dem Judentum auch bei einer Machane gesammelt hat. Für die 21-jährige Studentin ist es selbstverständlich, ihr Judentum offen zu leben. Der kleine Davidstern, den sie an einer Kette um den Hals trägt, zeugt davon.
Wenn Antisemitismus in Europa steigt, denke ich, dass es keinesfalls die richtige Lösung ist, sich zu verstecken und die Kippot und die Davidsterne abzunehmen, sondern dass es gerade richtig ist, die Kippot und die Davidsterne anzulegen und zu zeigen, dass es uns gibt. Und dass wir leben und dass wir in Deutschland leben und dass wir zu einem Teil auch deutsch sind und zu diesem Land dazugehören und nicht einfach so gehen werden.
Jüdisches Leben entdecken und Fragen nach der eigenen jüdischen Identität klären, das können Jugendliche bei den Feriencamps der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden. Sabine Brütting hat sich bei Veranstaltern und Teilnehmern umgehört. Keshet heißt auf Hebräisch Regenbogen. Im November vergangenen Jahres ist ein Projekt gestartet, das queerem Judentum in Deutschland eine Plattform bieten will. Das englische Wort queer steht ja als zusammenfassender Begriff für Menschen mit vielfältigen sexuellen Lebensorientierungen. Es fing damit an, dass ein paar junge, engagierte Leute sich zusammentaten. Das Echo war enorm und seit Februar ist Keshet nun ein eingetragener Verein. Der will queere Juden vernetzen, will den Austausch über ihre Erfahrungen in den jüdischen Gemeinden ermöglichen. Denn vielerorts stoßen schwul, lesbisch, bi- oder transsexuell lebende Juden auf Ablehnung, Ängste und Diskriminierung.
David lebt mit einem Mann zusammen. Eigentlich heißt er anders, doch seinen wirklichen Namen möchte er lieber nicht im Radio preisgeben. Früher lernte David viele Jahre in einer Berliner Yeshiva. Er war mit einer Frau verheiratet und ist Vater eines Kindes. Doch irgendwann kam alles ins Rutschen. David bekannte sich zu seiner Homosexualität. Es begann ein langer, schwieriger Weg für ihn und seine Familie. Die orthodoxe Welt ist für ihn seither verschlossen.
Wenn ich in einer schwulen Beziehung lebe, verheiratet bin mit einem Mann, kann ich in keine dieser Synagogen gehen, weil das für Gesprächsstoff sorgt. Selbst wenn man versucht, zur Ruhe zu kommen, ins Gebet zu finden, diesen wirklich wunderschönen Ritus zu genießen, hast du keine Chance, weil du merkst, dass du Blicke auf dich ziehst, weil es Reaktionen gibt. Reaktionen, die ein Mensch, der heterosexuell ist, aber nichts davon einhält, nicht bekommen wird.
Nach den halachischen Normen des Judentums ist es nicht erlaubt, Homosexualität auszuleben. Im Kern geht es dabei um drei Argumente. Das Gebot, Kinder in die Welt zu setzen, werde missachtet. Deshalb dürfe der männliche Samen nicht vergossen oder Analverkehr ausgeübt werden. In biblischen Quellen wird Homosexualität als etwas Widernatürliches dargestellt. Doch halten diese Argumente einer zeitgemäßen Interpretation stand?
In den Synagogen stellt man fest, dass Rabbiner, wenn nicht ausdrücklich, dann aber jedenfalls immer implizit queere Lebensmodelle für nicht gutheißen und auch teilweise ausdrücklich diskriminieren, weil sie immer wieder betonen, dass der heteronormative Lebensentwurf der einzig richtige sei.
Leo Shapiro ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins Keshet. Er weiß um die Schwierigkeiten queerer Juden. Wer von der sexuellen Norm abweicht, muss mit Ablehnung rechnen. Viele hätten sich von den jüdischen Gemeinden abgewandt.
Als ich mich geoutet habe, habe ich festgestellt, ich kenne keine queeren Juden, obwohl ich sehr stark vernetzt war in der Gemeinde. Ich habe dann später auf anderen Wegen queeren Juden kennengelernt, die allesamt die gleiche Geschichte berichtet haben, dass sie sich in den Gemeinden nicht repräsentiert gefühlt haben, deswegen die Gemeinden verlassen haben.
Keshet will das ändern. Es gehe darum, ein Verständnis für queeres Leben in den Gemeinden zu schaffen. So wolle man gezielt in der Zusammenarbeit mit jüdischen Institutionen, vor allem durch Bildungsangebote, auf eine Veränderung hinwirken. Bislang suchen Betroffene Informationen oder Beratungsangebote vergebens. Queeres Judentum findet einfach nicht statt. Ist das Thema tatsächlich ein Tabu, wie Keshet sagt? Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, lässt diesen Vorwurf nicht gelten.
Ich glaube, man sollte, egal welche sexuelle Orientierung man hat, man sollte sich doch einfach mal auch selbstkritisch fragen, bin ich wirklich abgelehnt worden oder habe ich vielleicht eine Ablehnung verspürt, die gar keine Ablehnung war? Dass es Gemeinden geben kann, wo eine Ablehnung erfolgt ist, das kann ich nicht ausschließen. Wo Menschen sind, Menschels. Aber ich glaube, sie sollten den Weg zurück versuchen. Und ich sehe insoweit keine Diskriminierung, dass queere Juden in allen Gemeinden entsprechende Rechte und Pflichten haben.
Doch die Ablehnung kann subtil wirken. Ein schwuler Rabbiner, der in Deutschland seine Ausbildung gemacht hat, ist ins Ausland gegangen, weil er hier keine Gemeinde gefunden hat. Die Leute grüßen einen nicht mehr, wechseln die Straßenseite. Ein gemeinsamer Sederabend? Undenkbar. Es ist jedoch auch ein kulturelles Problem. Ein Großteil der heutigen Gemeindemitglieder kommt aus der ehemaligen Sowjetunion. Für sie ist Queersein negativ konnotiert. Die ersten Reaktionen auf die Keshet-Gründung haben hingegen gezeigt, der Bedarf, queeren Juden in den Gemeinden eine Heimat zu geben, ist da. Jüdische und queere Identität, so ist Keshet überzeugt, darf kein Widerspruch sein.
Der Verein Keshet will queer lebenden Juden eine Plattform für Vernetzung und Austausch anbieten. Carsten Dippel stellte ihn vor.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Steinmeier kritisiert Al-Quds-Marsch. In der Debatte um die Sicherheit von Juden in Deutschland hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vergangene Woche mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, telefoniert. Hintergrund des Telefonats war eine israelfeindliche Demonstration in Berlin zum arabischen Al-Quds-Tag. Steinmeier betonte, Antisemitismus in all seinen Formen zu bekämpfen sei eine Bürgerpflicht. Aufgabe des Staates sei es, Juden zu schützen und wenn nötig einzuschreiten, auch bei Demonstrationen und öffentlichen Veranstaltungen. Nur wenn Juden sich in Deutschland vollkommen zu Hause fühlten, sei diese Republik vollkommen bei sich selbst, erklärte Steinmeier. Diskussion um Kippa. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat mit seiner öffentlichen Warnung, Juden sollten nicht immer und überall in Deutschland eine Kippa tragen, eine heftige internationale Kontroverse ausgelöst. Israels Staatspräsident Reuven Rivlin zeigte sich schockiert und bezeichnete die Äußerung als Kapitulation vor dem Antisemitismus. Dagegen sagte der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Reul, er könne Juden nur ermuntern, sich nicht einschüchtern zu lassen und stattdessen stolz und mit erhobenem Haupt durch Deutschland zu gehen, selbstverständlich auch mit Kippa. Gene Simmons, Frontmann der legendären Hardrock-Gruppe Kiss, erklärte in einem Interview, er begrüße die Debatte über das Kippa-Tragen in Deutschland. Solange man öffentlich darüber rede, mache er sich keine Sorgen, sagte der im israelischen Haifa geborene Musiker, dessen Mutter den Holocaust überlebte. Felix Klein selbst hat seine Aussage inzwischen präzisiert. In einem Zeitungsinterview erklärte er, seine Äußerung sei nicht resignativ gemeint, vielmehr wolle er mit seiner Kippa-Warnung aufrütteln. Tagebuch auf Maori. Zum 90. Geburtstag der Autorin Anne Frank wird das Holocaust-Zentrum in Neuseeland erstmals eine Übersetzung ihres berühmten Tagebuchs auf Maori herausbringen. Da Maori eine der drei offiziellen Sprachen in Neuseeland sei, finde er es unerlässlich, sich anderen Ländern mit einer Übersetzung in die indigene Sprache anzuschließen, sagte der 92-jährige Initiator des Projekts, Boyd Clapp. Übersetzt wurde das Tagebuch von einer jungen Maori-Frau, die als Kind selbst Diskriminierung erfahren habe. Anne Frank, die 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet wurde, wäre am 12. Juni 90 Jahre alt geworden. Jüdisches Emoji. Die Konferenz der europäischen Rabbiner hat im Kampf gegen den Antisemitismus jüdische Emoji-Piktogramme in den sozialen Netzwerken gefordert. Die Aufmerksamkeit, die solch ein kleines Symbol auslösen würde, sei bereits ein Zeichen dafür, dass Juden angenommen und keine Fremdkörper seien. Die Rabbiner schlagen ein Emoji mit Kippa vor, ein Emoji mit Kopfbedeckung für jüdische Frauen sowie ein Torabuch-Symbol. Bei ihrer Forderung weisen die Rabbiner zudem darauf hin, dass es bereits ein Emoji mit einem von muslimischen Frauen getragenen Kopftuch und einen Mann mit Turban gebe.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben beschäftigt sich nun Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, mit der These, die Bibel sei ein frauenfeindliches Buch.
Evergreens, also Dauerbrenner, gibt es nicht nur in der Musik. Auch Bibelkritiker haben ihre Evergreens, also beliebte Vorurteile oder Fehlvorstellungen, die belegen sollen, wie altmodisch und verzichtbar die Bibel doch sei. Ein absoluter Dauerbrenner ist der Vorwurf, dass die Tora frauenfeindlich sei oder dass die Frau in weiten Teilen als minderwertig dargestellt werde. Als Beweis dient neben vielen weiteren, meist aus dem Zusammenhang gerissenen Passagen der Tora, vor allem die Schöpfungsgeschichte als solche. Schließlich heißt es dort, dass der Mann von Gott zuerst, also noch vor der Frau geschaffen wurde und die Frau dann aus der Rippe des Mannes gebildet wurde und so weiter und so fort. Wenn Mann oder Frau allerdings bereit wären, einen Blick hinter das Dickicht aus Vorurteilen, Klischees und Voreingenommenheit zu werfen, dürfte sich das ein oder andere Aha-Erlebnis einstellen. Fangen wir also an. Und zwar ganz am Anfang. Just nachdem die Erde, die Pflanzen und die Tiere entstanden sind. Schon dort, also ganz zu Beginn der Tora, wittern viele Kritiker die erste Ungleichbehandlung von Mann und Frau. Im ersten Buch Moses heißt es nämlich, dass Gott einen Adam in seinem Ebenbild schaffen wolle. Aha, einen Adam also, einen Mann. Was viele nicht wissen ist, dass Adam nicht nur ein Name ist, sondern sich von dem hebräischen Wort Adama ableitet, was Erde bedeutet. Hier wird also ein Erdling geschaffen, ein Mensch, ganz unabhängig von seinem Geschlecht. Mehr noch, denn gleich im nächsten Halbsatz heißt es, dass Gott den Menschen männlich und weiblich schuf. Der Midrasch erzählt, dass der erste Mensch als Hermaphrodit geschaffen wurde, als androgynes Wesen mit zwei Geschlechtern. Dass er also Mann und Frau in einer einzigen Person vereinte. Und Rabbiner Samson Raphael Hirsch erklärt, dass zwar auch Tiere männlich und weiblich geschaffen worden seien, dass dies allerdings nur im Fall des Menschen einer gesonderten Erwähnung bedurfte, um zu betonen, dass beide Geschlechter in Gottes Ebenbild geschaffen worden seien. Also nochmal, beide sind im Bilde Gottes geschaffen und dadurch sind beide mit einer unveräußerlichen Würde ausgestattet. Das allerdings reicht den Kritikern nicht, denn schließlich heißt es doch später im Text, dass Gott die erste Frau aus der Rippe des Mannes schuf. Heißt das denn nicht, dass die Frau aus einem unbedeutenden Teil Adams gebildet wurde? Dass sie also nur ein unbedeutendes Anhängsel des Mannes ist? Nein, nicht im geringsten. Im hebräischen Original bedeutet der Begriff Zelah, der so gerne mit Rippe übersetzt wird, auch Seite. Das bedeutet, dass die Frau aus einer Seite des Mannes geschaffen wurde, dass sie also ein gleichbedeutender Teil des ersten Menschen war. Nun könnte man einwenden, dass trotzdem eine Benachteiligung der Frau vorliege, denn der Mann sei ja zumindest in dieser Passage als Erster erschaffen worden. Weshalb das allerdings eine schlechte Stellung der Frau bedeuten sollte, verstehe ich persönlich beim besten Willen nicht. Denn die Schöpfungsgeschichte ist eine Entwicklungsgeschichte. Von lebloser Materie zu lebendigen Wesen und von einfachen zu hochkomplexen Organismen. Die Schöpfung schreitet stetig voran, beinhaltet eine ständige Weiterentwicklung. Und wer steht an der Spitze? Die Frau. Sie ist das letzte Wesen, das geschaffen wurde, nach den Tieren und nach dem Mann. Das heißt, dass sie die Krone der Schöpfung ist, nicht der Mann. Deshalb heißt es in einem Witz, dass Gott, nachdem er den Mann geschaffen hatte, zu seinen Engeln sagte, das kann ich besser, und schuf die Frau. Wie dem auch sei, der Bibelforscher Nachum Sarna erklärte in seinem Tora-Kommentar, dass die Schöpfungsgeschichte Evas in der Tora einzigartig sei. Im gesamten früheren Nahen Osten könne man nirgendwo sonst überhaupt von der Schöpfung der Frau lesen. Daneben weist er darauf hin, dass die Erschaffung des Mannes in nur einem Vers beschrieben werde, während die Schöpfung der Frau ganze 6 Verse in Anspruch nehme. Was bedeutet, dass Gott der Erschaffung der Frau mehr Zeit, mehr Sorgfalt und mehr Mühe gewidmet habe. In die gleiche Kerbe schlägt die folgende Auslegung. Während der Schöpfung des Menschen spricht Gott, lasst uns einen Menschen machen in unserem Angesicht und unserer Ähnlichkeit. Seit jeher stellt sich die Frage, was hier gemeint ist, wenn es heißt, lasst uns. Wer ist uns? Mit wem spricht Gott? Eine Auslegung meint, dass hier der Pluralis Majestatis genutzt wird, also eine sprachliche Ausdrucksform, die auch Könige häufig nutzten, indem sie stets im Plural sprachen. Ein Beispiel, das zwar etwas weniger königlich, dafür aber verständlicher daherkommt, ist folgendes. Manche haben schon Ärzte erlebt, die die Frage stellen, wie geht es uns denn heute? Sie benutzen also den Begriff uns, obwohl sie eigentlich nur den Patienten befragen und nicht sich selbst. Eine andere Auslegung meint, dass Gott die Engel anspreche, um sie bei solch einer wichtigen Entscheidung wie der Schöpfung des Menschen ebenfalls teilhaben zu lassen. Die plausibelste Auslegung hingegen stammt von Nachmanides. Dieser meint, dass Gott die Tiere meinte. Diese waren schließlich die einzigen Lebewesen, die damals ansprechbar waren. Das heißt, dass Gott die Tiere einlud, um gemeinsam einen Menschen zu schaffen. Und so seltsam dies im ersten Moment klingt, so einleuchtend erscheint es bei näherem Hinsehen. Denn tatsächlich ist der Mensch nicht nur im Bilde Gottes geschaffen worden, sondern ebenso sehr im Bilde des Tieres. Wir vereinen beide in uns, das Tier und Gott, den Körper des Tieres und die Seele, die vom Ewigen stammt, die Triebe nach Nahrung, Sex und Schlaf, ebenso wie die spirituellen und heiligen Elemente. Wer aber stammt denn nun direkt vom Tier ab? Natürlich der Mann. Und die Frau wiederum vom Mann. Sie ist also in gewissem Sinne fortgeschrittener, kultivierter, weniger animalisch. Und als Vater von 2 Söhnen und 2 Töchtern kann ich das aus eigener familienempirischer Forschung auch voll und ganz bestätigen. Alle diese Rückschlüsse werden auch in der weiteren Erzählung bestätigt. so muss die Schlange ihre manipulativen Fähigkeiten und ihre ganze Überzeugungskraft aufbringen, um Eva dazu zu bewegen, von der verbotenen Frucht zu essen. Eva ist vorsichtig, zurückhaltend, nachdenklich und lässt sich nur schwer überzeugen. Und Adam? Was macht Adam? Eva gibt ihm die Frucht und er isst. Es braucht keine Tricks und keine Überzeugungsarbeit. Sie reicht ihm die verbotene Frucht und er isst. Unreflektiert und ohne nachzudenken. Hauptsache Essen. Dazu noch ein Witz. Ein Heer von Männern steht vor den Himmelspforten und wartet auf Einlass. Gott sagt zu den Wartenden: Ich habe euch gesagt, dass ihr über die Frau herrschen sollt. Nun möchte ich wissen, wer meiner Aufforderung nachgekommen ist. Alle, die meinem Wunsch gefolgt sind und echte Männer waren, stellen sich vor das rechte Tor. Und die, deren Frauen das Sagen hatten, stellen sich vor das linke Tor. Nach wenigen Momenten stehen bis auf einen einzigen alle anderen vor dem linken Tor. Gott lässt seinen Blick deprimiert über die elend und beschämt dreinblickenden Männer schweifen und sagt dann zu dem einzigen Mann vor dem rechten Tor: Du rettest die Ehre deiner ganzen Spezies. Sag mir, warum hast du dich vor dieses Tor gestellt? Woraufhin der Mann mit den Schultern zuckt und antwortet: Meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier hinstellen. Wenn also überhaupt irgendwer das Recht hat, sich zu beschweren, weil er zumindest in der Schöpfungsgeschichte ziemlich schlecht wegkommt, dann ist es der Mann und nicht die Frau. Und wenn man nun berücksichtigt, dass wir es hier mit den Grundideen unserer Entstehungsgeschichte, unseres Daseins und unserer Menschlichkeit als solcher zu tun haben. Und wenn man bedenkt, dass hier fundamentale Konzepte eingearbeitet sind, dann kann man eines sicher nicht tun, nämlich eine Ungleichbehandlung oder Schlechterstellung der Frau annehmen. Ganz im Gegenteil. Doch wie geht es nach der Schöpfungsgeschichte weiter? Und wie steht es um all die anderen Frauen in der Tora? Diese Frage werde ich in der nächsten Sendung beantworten. Versprochen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
In seiner religiösen Ansprache beschäftigte sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, mit der Rolle der Frau in der biblischen Schöpfungserzählung. Diese Ansprache und auch die ganze Sendung Jüdische Welt gibt es zum Nachhören als Podcast, entweder bei hr2.de oder Sie abonnieren unseren Podcast-Kanal Jüdische Welt bei iTunes. Die Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Hier in hr2 Kultur geht es weiter mit der Klassikzeit. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.